Ja, guten Morgen zusammen. Schön, euch alle zu sehen. Zwar sehr verstreut und nicht ganz so viele heute, aber trotzdem, das Wort von Gott ist immer noch für jeden von uns irgendwie wichtig und kraftvoll und hat das Potenzial, uns zu verändern. Und da wollen wir jetzt ein bisschen uns mit beschäftigen. Wenn ich mit Menschen so über Gott rede, dann triffe ich ja manchmal auf absolute Skepsis und auch Zweifel, dass Gott überhaupt existiert. Ja? Und dann gibt es auch Menschen, die sagen dann, ja, persönliche Beziehung zu Gott, wie geht das denn? Und das versuche ich dann immer so zu erklären, das ist wie ein Menschen, den man kennenlernt. Ja? Am Anfang sammelt man vielleicht Informationen, aber dann kennt man den noch nicht, sondern man kennt ihn, lernt ihn dadurch kennen, dass man sich mit ihm unterhält. Ja, dass man rausfindet, was der so für Hobbys hat, welchen Geschmack der so hat, was für einen Humor der so hat. So lernt man jemanden kennen. Ja, so entsteht eine Beziehung, ein Verhältnis. Jetzt ist das mit Gott eigentlich nicht groß anders. Nur, dass wir ihn nicht sehen. Und das macht die Sache ein bisschen anders. Weil wir müssen einem unsichtbaren Gott vertrauen. Ja? Da hakt es manchmal bei uns. Dann, wenn tatsächlich Beziehung davon abhängt, auch zu einem unsichtbaren Gott, dass man miteinander spricht, dann fragt man sich natürlich, wie redet denn Gott? Ja, wie redet Gott? Und das ist ein bisschen das Thema, wo ich heute mich mit beschäftigen möchte. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die mir bei mir im Zentrum ist. Und ihr werdet nach der Predigt dieses Wort nicht mehr vergessen, glaube ich. Ich versuche es zumindest. Okay, ja, man kann natürlich sehr schnell zu Antworten kommen wie, ja, Gott spricht durch die Bibel, ja, wenn du Gott nicht verstehst, dann guck in sein Wort, der steht drin und dann ist alles klar, dann verstehst du Gott. Aber es ist eben auch eine Informationsquelle, die noch nicht unbedingt zu einer Beziehung führt. Dann gibt's Leute, die sagen, schau dir das Leben Jesu an und dann weißt du, wie Gott spricht, weil Gott spricht durch seinen Sohn Jesus Christus. Was Jesus gesagt hat, ist das, was Gottes Absicht ist. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, du kannst Gott sogar in der Natur finden. Du musst nur aufmerksam durch die Welt gehen und dann siehst du, dass Gott existiert. Ja, so. Aber das alles führt uns noch nicht in eine Beziehung. Wenn wir Informationen haben über Gott, wenn wir vielleicht von anderen gehört haben, wie er mit denen so unterwegs ist, aber selber diese Beziehung nicht haben, nicht selber mit Gott sprechen, haben wir eigentlich keine Beziehung. Und mit der Sprache ist das ja so. Wen suche ich mir denn jetzt mal raus? Die Eselnamen suche ich mir mal raus. Wenn die, ich weiß nicht, ob ihr eine spezielle Volkssprache habt in Ghana. Ja? Wenn die Eselnamen zu mir in dieser Sprache sprechen würde, würde ich kein Wort verstehen. Richtig? Also, wir müssen eine gleiche Sprache sprechen, damit wir in Beziehung treten können. Wenn sie zu mir redet, irgendwie, wie heißt die Sprache bei euch? Bi? Lebi? Ebi. Okay. Wenn du in der Sprache zu mir sprechen würdest, ich würde nur Bahnhof verstehen. Ich hätte keine Ahnung, was sie von mir will. Und schwierig wird's dann mit einer Beziehung. Und manchmal ist das so, dass wir irgendwie meinen, Gott findet nicht unsere Sprache oder wir finden nicht seine Sprache oder irgendwie wir reden aneinander vorbei oder was auch immer. Wir glauben, warum eine Beziehung zu Gott so schwierig ist. Aber lasst mich euch eins sagen. Ich glaube, dass Gott eine Sprache des Herzens spricht. Und zwar deines Herzens. Er kennt dich ganz genau und er spricht dich an auf deine Art und Weise, sodass du ihn verstehen kannst. Gut, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ich finde, dass Kommunikation ja wirklich total wichtig ist für Beziehungen. Und wir müssen darüber hinauskommen, dass wir nur Informationen haben, auch aus Predigten oder was weiß ich, wo wir unsere Informationen von Gott herholen. Sondern es ist so wichtig, dass wir anfangen, mit ihm persönlich zu sprechen, damit Beziehung entsteht. Jetzt ist natürlich ein unsichtbarer Gott, mit dem man spricht, da kommt vielleicht der Eindruck auf, ich führe Selbstgespräche, weil ist ja niemand da. Also ich meine, ist ja scheinbar niemand da, mit dem ich rede. Also ist ja irgendwie der Gedanke, da rede ich hier zur Decke, mit wem rede ich denn und so weiter. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Gott das erste Mal zu mir gesprochen hat. Da war ich 13 Jahre alt und mir wurde das alles, was da so steht, über Bibel, über Jesus und so weiter, wurde mir erzählt. Und dann kam es zu dem Moment, wo mich jemand herausgefordert hat, direkt mit Gott zu sprechen. Selber. Nicht stellvertretend, selbst. Und ich habe an der Stelle erkannt, das war würde ich heute sagen, Gott selber, der mir das vor Augen gezeigt hat, ist, dass mein Leben ohne Gott eigentlich ein Leben war an meiner eigentlichen Bestimmung vorbei, an meinem Ziel vorbei. Nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist jetzt nicht in erster Linie eine moralische Sache, sondern eine Beziehungsbeschreibung. Getrennt zu sein von Gott. Und das hat mich getroffen. So. Und dann habe ich das erste Mal mit Gott gesprochen. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich habe vorher auch gebetet. Ja, so, wenn man halt so betet, hat man halt gelernt und so. Aber ich hatte da das erste Mal das Gefühl, jetzt hört mir wirklich jemand zu. Ich wusste plötzlich, da ist ein Gegenüber, der hat ein Interesse an mir. Und der passt genau auf, was ich sage und wie ich es meine. Nicht kontrollierend, sondern voller Freude, dass ich zu ihm komme. Ja? Und dann habe ich etwas erlebt, was ich vorher nicht kannte. Das war ein Frieden, den ich nicht kannte. Das war eine Freude, die ich nicht kannte. Das war eine Gewissheit in meinem Herzen, dass er mir dieses gottlose Leben vergeben hat. Ich wusste das einfach. Das war so klar. Und das war sozusagen, wie Gott das erste Mal zu mir gesprochen hat. Das war keine hörbare Stimme, sondern das war eine innere Gewissheit, ein inneres Gefühl, eine innere Bestätigung. Und die Bibel sagt auch, dass genau das der Heilige Geist tut. Der bezeugt unserem Geist, dass wir seine Kinder sind, wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Und ich habe dann aber auch Phasen gehabt, da habe ich gedacht, höre ich denn eigentlich auf Gott? Ja? Ich fange also an, mit ihm zu reden und er mit mir. Und er spricht ja auch meine Herzenssprache, habe ich ja schon gesagt. Aber höre ich eigentlich zu? Hören wir zu? Ich musste in der Vorbereitung der Predigt an meine Schulzeit denken und habe mir so vor Augen gemalt, dass die Lehrer sehr unterschiedliche Strategien hatten, uns als Schüler sozusagen aufmerksam zu machen auf das, was sie uns beibringen wollten. Da gab es die Lehrer, die aufgehört haben zu reden, bis Ruhe war, bis alle geguckt haben, was ist jetzt los? Die haben gar nichts gesagt, die haben einfach gewartet. So, dann gab es die Lehrer, die haben gesagt, die haben einfach ganz leise so weitergesprochen. So, und wenn man Pech hatte, hat man halt nicht mitbekommen, was sie so gesagt haben. Und dann irgendwann wurde man so aufmerksam und das Wichtigste habe ich verpasst. Die fand ich am schlimmsten, das fand ich nämlich gemein. Weil selbst wenn man aufmerksam war, man hat es nicht mitgekriegt, weil er so leise weitergesprochen hat. Und dann gab es so Lehrer, die haben auf den Tisch gehauen und alle waren erschrocken und bang war die Aufmerksamkeit da. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt in der Schule oder vielleicht sogar zu Hause, weil ich auch weiß, dass in der Kindererziehung man auch nicht immer so ganz die Aufmerksamkeit hat. Manche grinsen und wissen, was ich meine. Ja? Ich kann mich auch erinnern, ich habe, als ich noch jünger war und noch ein bisschen mehr fitter war, da war ich Volleyballtrainer und ich habe Anfängern Volleyballspielen beigebracht. Also so Leute, die es nicht konnten. Da braucht man viel Geduld und viel Zeit und ja, es geht ja alles nicht von heute auf morgen. Aber ich kann mich erinnern, es gab so Phasen, da standen die Leute so beieinander. Ich wollte denen was sagen, aber die haben sich gegenseitig erklärt, wie man das denn zu machen hat. So, der eine wusste, wie man pritscht, der andere wusste, wie man baggert. Und die haben sich das genau erklärt, Bewegungsabläufe und so weiter und so fort. Und dann habe ich dabei gestanden und habe gedacht, die sind alles Anfänger. Die erklären sich gegenseitig, wie es denn zu gehen hat, aber sind eigentlich Anfänger. Und dann habe ich manchmal Fragen gestellt, die gezeigt haben, ist ein bisschen bloßstellend, ich weiß. Ist auch nicht ganz nett. Aber ich habe manchmal Fragen gestellt, die gezeigt haben, dass das, was man weiß, noch lange nicht ist das, was man kann. Mach mal vor. So, ja, du weißt, wie es geht, dann mach mal vor. So, ist schwierig dann manchmal. Man merkt dann auch sehr schnell, nee, nicht alles, was ich weiß, auch in meiner Beziehung zu Gott, nicht alles, was ich weiß, kriege ich auch wirklich umgesetzt. Ja? Und was ist das Wesentliche an all diesen Dingen, wenn die Lehrer sich so verhalten oder das, was ich gerade so erzählt habe? Ich glaube, wir dürfen das wirklich übertragen auf die Art und Weise, dass Gott auch uns etwas Besonderes abverlangt. Das ist nämlich, er möchte unsere Aufmerksamkeit. Der möchte unsere Aufmerksamkeit. Ja, ich fand das so süß, das Bild, deswegen habe ich das genommen. Der möchte, dass wir ihm zuhören. Und dann kann er vernünftig mit uns reden. Aber manchmal hören wir einfach nicht hin. Wir sind beschäftigt mit allen möglichen Sachen und wir verstehen ihn nicht. Nicht, weil er nicht unsere Sprache spricht, sondern weil wir nicht zuhören. Hallo, findet sich da jemand wieder? Also ich habe mich da total wiedergefunden. Möchte euch gerne erzählen, wie ich auf diesen Punkt der Aufmerksamkeit gekommen bin. Und zwar hatten wir am Freitagabend in Reken einen Gebets- und Anbetungsabend. Und ich hatte den Psalm 147 genommen und so ein bisschen aufgegliedert, dass man an diesem Wort entlang betet. Also es ist so eine sagen wir, strukturierte Art zu beten, dass man ein Wort Gottes nimmt und man guckt sich das an und wo kann man Gott für danken, wo kann man für bitten. Und da sind mir drei Verse besonders tief ins Herz gefallen und die möchte ich mit euch teilen. Die lesen wir mal. Und zwar der Vers, das sind vier, der Vers 15 bis Vers 19. Da heißt es, er sendet seine Befehle hinunter zur Erde und in Windeseile erreichen sie ihr Ziel. Er lässt es in dichten Flocken schneien und überzieht alles mit feinem Reif. Dicke Hagelkörner lässt er auf die Erde prasseln. Er schickt klirrende Kälte, die kein Mensch erträgt. Er gibt seinen Befehl oder einen Befehl und schon schmilzt der Schnee. Er haucht das Eis an und schon taut es. Den Nachkommen Jakobs hat er sein Wort verkündet, damit sie nach seinen Gesetzen und Ordnungen leben. Okay. Und ich habe mich gefragt, das ist das, was sich so ein bisschen grün dargestellt hat, dass Gott sein Wort sendet, seine Befehle sendet und unten heißt es, er hat Jakob sein Wort verkündet, damit sie nach seinen Gesetzen und Ordnungen leben. Und dazwischen kommt so ein Wetterbericht. Hey, was soll das? Ich habe das erstmal nicht verstanden. Aber weil ich den ganzen Psalm gelesen habe und ich lege ihn euch ans Herz, auch mal ganz zu lesen, da wird man feststellen, dass es viele Dinge aus der Natur gibt, die geistlich zu verstehen sind. Und für mich war es irgendwie naheliegend, wenn es um das Reden Gottes geht, davor und danach, dann geht es dazwischen auch um das Reden Gottes. Und das Reden Gottes, das ist manchmal wie so ein Wetterphänomen. Ja? Das ist manchmal so sanft wie Schneeflocken. Ja, das ist manchmal ganz sanft. Gottes Reden ist ganz sanft wie Schneeflocken. Manchmal ist es aber auch hart wie Hagelkörner. Ja, es trifft uns und es schmerzt uns, weil Gott den Finger in die Wunde legt bei bestimmten Dingen. Sein Reden ist wie Hagel. Ja, oder manchmal ist es so wie feiner Raureif, der sich so über unsere Seele legt. So gar nicht erschreckend, aber wir merken dann irgendwann, so es gefriert uns, es fröstelt uns. Da ist auch die Rede davon, dass Gott Frost schenkt auf eine Art und Weise, dass wir es nicht ertragen können. Warum redet Gott so? Warum ist er so gemein und schenkt Worte wie Hagelkörner? Wieso schenkt er Frostworte? Wieso ist er so frostig? Was soll das, Gott? Und ich habe weitergelesen in der Bibel und da steht zum Beispiel davon, dass seine Stimme ist wie ein Donner. Ja, auch wieder ein Wetterphänomen. Wie ein Donner ist sein Reden. Wieso das alles? Wisst ihr wieso? Deswegen. Der will unsere Aufmerksamkeit haben. Der will, dass wir ihm zuhören. Der möchte, dass wir wach sind. Deswegen redet Gott so hart. Deswegen redet Gott manchmal so, wo wir sagen, das ist aber kein liebender Gott. Das schüttelt uns manchmal. So. Aber warum tut er das? Er tut es nicht aus Boswilligkeit, sondern er tut es, weil er uns liebevolle Worte sagen will. Aber ohne unsere Aufmerksamkeit kommen diese Worte nicht in unseren Herzen an. Wir brauchen das, dass Gott uns mit seinem Wort weckt, aufmerksam macht. Damit wir die guten Sachen, die er uns sagen will, auch hören. Denn dann redet er tatsächlich sehr sanft. Dann redet er sehr ruhig. Dann redet er auf eine Art und Weise, wo wir genau wissen, wir sind gemeint und er hat uns lieb und er hat uns angenommen und er verlässt uns nicht und all diese positiven Verheißungen, die wir auch aus Gottes Wort kennen. Die Eltern, kennt ihr das, wenn ein Kind so gar nicht sich helfen lassen will? Ich habe da so Szenen von Hausaufgabenhilfe vor Augen, wo ich verzweifelt bin. Alles wusste unser Kind besser, alles war nicht so, wie es sein sollte. Und schlimm, schlimm, schlimm. Und du sitzt da und du sagst, wie komme ich an das Kind dran? Und ich vergleiche das mal. So sind wir als die Kinder Gottes manchmal. Wir lassen uns einfach nicht helfen. Und wenn man dann eine Hilfe sagt, dann ist die Aufmerksamkeit für diese Hilfe nämlich nicht da. Weil ganz viel anderes viel, viel, viel wichtiger ist und mir geht's so schlecht und was ich, alles steht über dem und das Wort dringt nicht durch. Die Hilfe kommt nicht an. Zum Glück ist Gott geduldiger als ich, sehr barmherzig und kann warten. Und manchmal macht er das so, wie ich vorhin den Lehrer beschrieben habe, der sagt einfach nichts. Und dann empören wir uns, Gott spricht nicht zu mir. Ja, warum spricht er denn nicht zu dir? Vielleicht will er deine Aufmerksamkeit haben. Vielleicht will er einfach nur die Aufmerksamkeit haben. Und er wartet einfach so lange, bis du wirklich hören willst. Bis du wirklich zuhören willst. Dann wartet er halt und sagt nichts. Mögen wir vielleicht nicht, aber es hat eine gute Absicht. Es hat ein gutes Ziel. Es ist wirklich mal hilfreich, also wenn ihr mal ein bisschen irgendwie thematisch da so in der Bibel rumlest, dann fragt euch mal, wie Gott redet und erkennt mal die Vielfalt seines Redens. Das lohnt sich wirklich zu studieren. Mir ist sofort der Mose eingefallen. Wie hat Gott den Mose angesprochen? Irgend so ein brennender Dornenbusch. Warum? Damit er die Aufmerksamkeit kriegt. Der wollte, dass der Mose dahin geht und guckt. Und dann fing er an, zu ihm zu sprechen. Er hat sozusagen um die Aufmerksamkeit gerungen. Oder eine zweite Sache, die mir eingefallen ist und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken, ist die Geschichte von dem Propheten Elia, der tief in Depressionen gefallen ist, der sich verkrochen hatte in einer Höhle, nachdem der riesige Sachen mit Gott erlebt hat, der plötzlich Angst gekriegt hat und der Meinung war, er ist der Einzige, der Gott noch nachfolgt. Und was hat er gemacht? Er hat sich in eine Höhle verzogen. Und dann wollen wir mal gucken, wie Gott da mit ihm umgeht. Da antwortete ihm der Herr, komm raus aus deiner Höhle und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in diesem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam das Feuer, doch der Herr war nicht darin. Dann hörte Elia ein leises Säuseln. Also ihr müsst euch mal vorstellen, der ist aus der Höhle herausgetreten, in die Gefahr hinein. Ja, so. Dann hörte er ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht, nein, dann ging er erst zu dem Eingang, so rum, genau. Dann verhüllte er sein Gesicht, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Vielleicht war er auch davor, dahinter, ist auch egal. Auf jeden Fall wurde er nochmal von dem Herrn gefragt, Elia, was tust du hier? Interessante Geschichte, die ganze Vorgeschichte ist vielleicht gar nicht so wichtig. Die Sache ist tatsächlich die, dass diese Höhle ein Sinnbild ist für Einsamkeit, für Furcht, für Rückzug und für Depression. Dafür steht diese Höhle. Und Elia hatte sich da rein zurückgezogen. Hat sich alleine gefühlt, der war einsam, der war isoliert. Der meinte, da Schutz zu finden. Und Gott sagt ihm, komm raus aus dieser Höhle. Stell dich vor die Höhle, ich will an dir vorübergehen. Und damit hat Gott nicht gemeint, ich lasse dich alleine, ich komme, gehe an dir vorbei und dann bin ich wieder weg, sondern er hat damit gesagt, ich will, dass du mich erlebst. Ich will, dass du meine Herrlichkeit wahrnimmst. Ja? Interessant ist, dass Gott hier mit den Fragen arbeitet. Was tust du da? Ja? Und jetzt kommt er also aus seiner Höhle heraus und erlebt also, dass es da unterschiedliche Erscheinungen gibt, wo wir gerade gesagt haben, oh Gott ist aber manchmal, redet aber manchmal so. Und kann Gott reden durch Erdbeben? Ja, natürlich kann Gott durch Erdbeben reden, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Kann Gott durch einen Sturm reden? Natürlich kann Gott durch einen Sturm reden. Kann Gott durch Feuer reden? Ja klar, haben wir gerade gehört von Mose und dem brennenden Dornbusch. Natürlich kann Gott so reden, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber die hatte er bei dem Elia schon. Und dann war Gott eben nicht in diesem Phänomen, nicht in diesem Erschreckenden drin, sondern er war und sprach durch dieses leise, sanfte, durch diesen leisen, sanften Wind, durch dieses leise, sanfte Säuseln. Natürlich redet Gott manchmal erschreckend zu uns und wir denken, der hat irgendwas gegen uns. Oder manchmal denken wir sogar, ja, wir haben es verdient. Wir haben es verdient, dass Gott so hart mit uns umgeht. Wir sind es nicht wert. Es ist berechtigt, dass er uns so anschreit. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Aufmerksamkeit. Es geht darum, dass wir ihm zuhören. Und dann ist er nämlich sanft. Dann ist er zart wie dieses Säuseln. Und was sagt er hier? Er sagt, Elia, was tust du hier in dieser Höhle? Komm aus dieser Höhle raus. Und dann sieht man, dass er Elias volle Aufmerksamkeit hatte. Hatte deine Aufmerksamkeit? Hatte meine Aufmerksamkeit? Oder ziehen wir uns zurück so in solche Höhlen, in denen wir so bei uns sind, nur bei uns und nur, und Nabelschau und Selbstbespiegelung und alles ganz schwierig und Probleme. Und Gott ruft uns raus aus solchen Höhlen, ja. Ich finde es interessant, warum wir gerade in so Drucksituationen aufmerksam werden. Als ich das da erzählt habe, da in Regen mit den verschiedenen Wetterphänomenen, dass das ein Reden Gottes oder ein Bild für ein Reden Gottes sein kann, da meinte Claudia so zu mir, sie musste sofort an die Klimakatastrophe denken. Und dass Gott ja Kontrolle hatte über all das, was wir so arg befürchten, dass die Welt jetzt untergeht, weil ja das Klima so schlecht wird. Gott ist in all dem drin und Gott hat die Kontrolle. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Verantwortung haben, ne? Aber Gott hat die Kontrolle. Der weiß genau, wann er was macht, wie er es macht, warum er es macht. Mit welchem Ziel und Zweck, mit welcher Absicht. Und oft ist es so, dass wenn wir so in unserer Höhle sind, auch in einer Höhle von Ablenkung, in einer Höhle von, wie gesagt, Selbstbetrachtungsweisen, dann verlieren wir diese Priorität, ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann tut Gott was dafür, dass wir wieder auf ihn aufmerksam werden. Nicht immer sofort zieht man die richtigen Schlussfolgerungen. Manchmal erschüttern uns Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, was soll das denn jetzt? Das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Aber interpretiert solche Dinge mal, dass Gott deine Aufmerksamkeit haben will. Auch Krisensituationen. Kann Gott dazu gebrauchen, will Gott dazu gebrauchen, dass wir ihm zuhören? Weil wir es sonst nicht täten. Weil wir es sonst nicht täten. Und er weiß ja ganz genau, wann wir zuhören und wann nicht. So, jetzt sitzt Elia da und dann kommt dieses Erdbeben und dieser Sturm und so weiter. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich selber ganz oft gedacht habe, ja, Gott muss auf mein Verhalten so reagieren. Ich habe das verdient. Das ist so schlimm. Aber wisst ihr was? Die Strafe liegt auf Christus. In Jesaja steht schon, die Strafe liegt auf ihm. Wozu? Zu unserem Frieden. Jesus hat die Strafe getragen. All das, was an gigantischen Erscheinungen Gottes da sind, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, haben nichts mit Strafe zu tun. Also, wenn wir Jesus nachfolgen, hat nichts damit zu tun. Weil die Strafe liegt auf ihm, zu unserem Frieden. Das hat was damit zu tun, dass Gott möchte, dass wir ihm zuhören, dass wir aufmerksam sind. Und da ringt er drum. Und dann sind die Situationen manchmal unverständlich, erschreckend. Ja? Lebenssituationen kommen nicht einfach so. Gott hat die Kontrolle. Gott steckt dahinter, er sucht dich, er ruft dich. Er will dir sagen, ich will bei dir sein, ich komme bei dir vorbei. Ich komme heute bei dir vorbei, komme aus deiner Höhle raus, ich komme heute bei dir vorbei. Und ich habe keine Ahnung, ob hier jemand ist, der jetzt sagt, ich weiß genau, was meine Höhle ist. Dir möchte ich sagen, komm aus deiner Höhle raus, Gott kommt bei dir vorbei. Heute Morgen. Gott will heute Morgen bei dir vorbeikommen. Komm aus deiner Höhle raus. Schenke ihm Aufmerksamkeit. Hör ihm zu. Saug auf, was von ihm kommt. An Musik, an Zeugnis, an prophetischem Reden, an Predigt. Nehme es für dich persönlich. Komm in eine direkte Beziehung mit ihm und bleibe in dieser Beziehung. sage nicht wie, oder komme dazu, wie Hiob zu sagen, ich hatte von dir gehört. Vom Hörensagen habe ich von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich dich persönlich erkannt. Komm aus deiner Höhle raus, damit er wirklich bei dir vorbeikommen kann. Und ich möchte uns jetzt in eine Gebetszeit wirklich bringen. Wir sind heute schnell, aber es ist egal. Haben wir Zeit dafür, dass Gott bei uns vorbeikommen kann. Ich möchte, dass wir jetzt zusammen beten und wirklich sozusagen geistlich gesprochen und sinngemäß und vielleicht auch voller Fantasie innerlich im Gebet Gott sagen, das ist meine Höhle und ich lasse mich jetzt von dir herausrufen und ich will dir vertrauen, dass du bei mir vorbeikommst. Nicht in erster Linie als Problemlöser, sondern als der Herr, mein Gott, dem ich folgen will. Als der Herr, mein Gott, den ich anbeten will, den ich ehren will. Seid ihr dabei? Lasst euch mal einladen. Stehen wir mal auf zusammen. Ich möchte ein bisschen ins Gebet leiten. Vater, ich danke dir, dass du eine Sprache findest, die wir verstehen. Ich danke dir dafür, dass du auch die Dinge, die wir dir vielleicht am Anfang nicht zuordnen, die so erschütternd sind, die so schmerzhaft sind, die vielleicht so dir gar nicht zugeordnet werden, dass du uns durch deinen Geist darauf hinweist, dass du gerne unsere Aufmerksamkeit hättest. Und ich möchte dich so bitten, dass wir dir wirklich zuhören. Du darfst sprechen zu uns als Hagel, als Donner, als Frost, als Tau. Wir wollen dich da drin erkennen. Und ich möchte jetzt wirklich beten für die, die wie Elia so sich verkrochen haben in ihrer inneren Höhle, in ihrer vielleicht geistlichen Höhle, in ihrer Distanz zu dir, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Depression, in ihrer Verzweiflung und mit dir sagen, komm heraus aus deiner Höhle. Komm heraus aus deiner Höhle. Was tust du hier? Das ist nicht der Ort, wo du sein sollst, sondern der Ort ist bei mir. Mit mir unterwegs zu sein, dich nicht zu verkriechen in irgendeiner Höhle. Was tust du hier? Danke, Herr. Diese Höhle, Herr, ist so ein Zeichen dafür, dass man fern ist von dir. Da ist man dir nicht nah. Man muss da raustreten. Und ich bitte dich jetzt von Herzen, dass du uns Gnade und Kraft gibst, diesen Schritt des Vertrauens zu tun, im Geist hervorzutreten und im Geist zu erleben. Du gehst an uns vorüber. Du zeigst dich mit deiner Güte, mit deiner Gnade und nimmst uns dann an die Hand und gehst mit uns einen Weg, den Weg des Lebens, Herr. Danke, Jesus. Ja, ich möchte euch wirklich herausfordern, Schritte zu gehen, innerlich im Herzen, im Glauben, mit Gott zu reden, persönlich ins Gespräch zu kommen, damit persönliche Beziehung da ist. Weg vom Wissen hin zum Erleben. Ja, vielleicht kann das Musikteam mal nach vorne kommen und auch das Gebetsteam. Ich finde, wir sollten das richtig festmachen heute Morgen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und wir haben gut Zeit dafür, das ist kein Problem. Niemand drängt uns, keiner scheucht uns. Und egal, ob man schon lange mit Jesus unterwegs ist oder das erste Mal hört, ist völlig egal. Gottes Ruf ist an uns alle gerichtet. Er möchte so gerne, dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm vertrauen. Und vielleicht können die Beter auch dann sich bereit halten. Ihr dürft gerne zu jemand hingehen, der sich bereit erklärt zu beten. Ihr dürft auch innerhalb der Reihen auf jemanden zugehen, wo ihr Vertrauen habt. Aber macht es fest. Kommt aus der Höhle raus. Beschreibt diese Höhle. Sagt, ich gehe da jetzt raus. Ich will mit meinem Herrn gehen. Trefft eine Entscheidung. Denn Gott sagt zu dir, was tust du hier?